SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Wohlan, wir wollen hinabsteigen und ihre Sprachen verwirren, dass keiner mehr die Sprache des anderen versteht. Der Mythos vom Turmbau zu Babel in der Bibel zeigt, dass die Menschen schon sehr, sehr lange von der Unterschiedlichkeit ihrer Sprachen fasziniert sind und dass Sprache eine der größten Hürden ist, den anderen zu verstehen. Mein Gast heute Abend hilft, diese Hürde zu überwinden. Xenia Kommer ist Dolmetscherin, arbeitet für die Europäische Union und mit ihr spreche ich heute Abend über die Macht der Sprache im Europäischen Parlament. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
24 Amtssprachen gibt es in der EU. Wie viele davon beherrschen Sie?
Richtig. Ich dolmetsche aus 5 Sprachen ins Deutsche, also insgesamt 6.
Welche sind das?
Meine sogenannten Arbeitssprachen, aus denen ich dolmetsche, sind Französisch, Englisch, Griechisch, Spanisch und Rumänisch.
Was heißt Arbeitssprache?
Ja, eben die Sprachen, aus denen ich arbeite, in meine Muttersprache. Wir haben auch ein System, nach dem wir die Sprachen einteilen. In so einem Fall wären jetzt diese Sprachen meine C-Sprachen, in die ich ins Deutsch, in meine A-Sprache arbeite.
Und was ist dann B-Sprache?
Die B-Sprache wäre, wenn ich noch eine andere aktive Sprache hätte, die zwar nicht meine Muttersprache ist, aber ich nahezu so gut spreche, dann würde ich aus der Muttersprache in diese andere Sprache auch dolmetschen und hin und her, aber nur als Sprachenpaar.
Geben Sie uns doch mal eine kleine Kostprobe. Herzlich willkommen zu SWR 2 Tandem auf Griechisch.
Kalos orísate esto SWR 2 Tandem.
Auf Spanisch?
Bienvenidos en el Tandem SWR 2.
Und jetzt Rumänisch würde ich auch noch gerne hören.
Bine ați venit la Tandem la SWR 2.
Also Europa ist vielfältig. In dieser Woche Schwerpunkt im Programm von SWR 2. Anlass ist der Europatag an diesem Donnerstag. Jede Europäerin, jeder Europäer hat nach europäischem Recht den Anspruch, die Arbeit des EU-Parlaments in seiner oder ihrer eigenen Sprache zu verfolgen. Und das sind nicht wenige. 24 Amtssprachen gibt es in der Europäischen Union. Damit jeder jede versteht, sind Dolmetscher, wie mein heutiger Gast Xenia Kommer, unglaublich wichtig für die Arbeit im Europaparlament. Frau Kommer, wie funktioniert das praktisch? Zum Beispiel bei einer Plenumssitzung. Es gibt 24 Dolmetscherkabinen?
Richtig. Für eben, wie Sie sagten, auch die 24 Amtssprachen. Und diese 24 Sprachen können dann gesprochen und auch gehört werden. Also absolut ja, gleichwertig.
Wenn nun jemand auf Dänisch spricht, also eine Sprache, die Sie nicht sprechen, Sie sprechen viele Sprachen, aber die nicht, wie übersetzen Sie das ins Deutsche?
Ja, es kommt ein bisschen auf die Zusammensetzung unseres Teams an. Ganz wichtig für uns Dolmetscher ist, dass wir im Team arbeiten. Meistens, und gerade in der Plenartagung, sitzen wir zu dritt in unserer Dolmetscherkabine. Und wenn jetzt der Fall so ist, dass die Kollegin neben mir eben aus dem Dänischen arbeitet, dann ist das natürlich kein Problem. Dann wird sie den dänischen Redner verdolmetschen. Wenn wir alle drei jetzt zum Beispiel aber nicht Dänisch als Arbeitssprache haben, dann geht es nach dem sogenannten Pivot-Verfahren. Das heißt, zum Beispiel dolmetscht dann der englische Dolmetscher aus dem Dänischen ins Englische und wir schalten uns auf den englischen Kanal und machen vom Englischen ins Deutsche weiter. Das ist ein bisschen wie bei Stiller Post.
Aber bei Stiller Post kann auch vieles schiefgehen. Gibt es da auch Pannen?
Ja, möglichst wenig schief und möglichst wenig verloren. Es ist nur eine ganz kleine zeitliche Verschiebung natürlich gegeben.
Aber wie ist das mit zum Beispiel Redewendungen? Wenn also jetzt im Deutschen zum Beispiel Eulen nach Athen tragen, fällt mir jetzt gerade als Redewendung ein. Wenn das erstmal ins Englische übersetzt wird und dann wiederum ins Dänische?
Ja, also wie bei allem. Es gibt natürlich Redewendungen, die tatsächlich in gleicher Form in vielen Sprachen gegeben sind. Was weiß ich, den Karren vor den Ochsen spannen. Also das gibt's wirklich in vielen Sprachen. Dann geht das natürlich ohne Probleme in alle Sprachen auch rüber. Dann gibt's andere Redewendungen, für die es ein Pendant gibt. Die Franzosen sagen royalistischer als der König und bei uns ist es dann päpstlicher als der Papst. Das geht eigentlich auch ohne Probleme durch. Natürlich gibt es auch manchmal Redewendungen, für die es nicht unbedingt eine Entsprechung gibt. Dann kann man sie sich eben auch in dem Fall nicht irgendwie aus den Rippen schneiden. Aber der Sinn kommt rüber. Das ist das Wichtigste, die Message.
Jeder EU-Bürger kann sich über die Internetseiten des Europaparlaments in eine Debatte einklicken und wirklich dann alles in seiner Sprache verfolgen?
Richtig, ja. Also gerade die Plenardebatten auf jeden Fall. Auch viele Ausschusssitzungen sind im Internet übertragen. Das ist das sogenannte Webstreaming. Und da sucht man sich dann aus, ob man im Original die Sitzung verfolgen möchte oder in irgendeiner der anderen Sprachen.
Wenn eine deutsche Rednerin, jetzt wie zum Beispiel vor kurzem die Bundeskanzlerin Angela Merkel, am Pult im Europaparlament steht, haben Sie dann frei?
Nein, ja, also wir haben natürlich nicht frei in dem Sinn, aber ich dolmetsche in der Tat nicht aus dem Deutschen. Das heißt, wenn gerade Deutsch geredet wird, dann ist unser Mikro aus in unserer deutschen Kabine und dann sind wir gerade sozusagen nicht auf Sendung. Und sobald dann wieder eine andere Sprache gesprochen wird, sind wir wieder dran, drücken aufs Mikro und verdolmetschen ins Deutsche.
Aber dann gibt es eine kurze Pause wenigstens.
Genau, da kann man sich mal ganz kurz auch sagen, hey, kannst du mir kurzes Wasser rübergeben oder irgendwas, also da darf man dann auch mal miteinander reden, weil man eben nicht gehört wird von den Zuhörern, das Mikro aus.
Wie lange dauert denn normalerweise so eine Sitzung, in der Sie dann im schlimmsten Fall durchdolmetschen müssen?
Also das normale Sitzungsgeschehen im Europäischen Parlament hier in Brüssel, sagen wir mal, sind Sitzungstage, bei denen die Sitzungen so von 9 bis 12.30 Uhr oder bis 13 Uhr gehen und dann am Nachmittag von 15 bis 18.30 oder 19 Uhr. Das sind dann 3,5 bis 4 Stunden Blöcke, in denen wir dann im Normalfall, wie gesagt, zu dritt jeweils in einer Kabine arbeiten und uns dann aber immer innerhalb dieser Zeit so im 15 bis 20 Minuten Modus abwechseln. Und natürlich auch abhängig von den Sprachen. Wenn ich nun gerade nicht dran bin, aber es wird Griechisch gesprochen, werde ich natürlich trotzdem den griechischen Redner verdolmetschen, ist klar, und nicht die Kollegin dann über Relais, die eben kein Griechisch beherrscht.
24 Amtssprachen, diese Vielfalt ist einmalig. Also selbst die UNO hat weniger. Warum ist das europäische Recht so und nicht anders? Also was ist in Ihren Augen durch die Vielfalt der Sprachen gewonnen?
Ganz bestimmt denke ich einfach, dass bürgernahe, das Direkte. Das Wichtige am Europäischen Parlament ist ja, dass es wirklich die Verkörperung der Demokratie ist, par excellence eigentlich. Der Bürger muss einfach mitverfolgen können, was passiert. Und es kann von jemand gefordert werden, dass er irgendwelche Fremdsprachen kann und ganz abgesehen davon vom Abgeordneten auch nicht. Der Politiker ist Politiker und muss nicht Linguist sein und Voraussetzung dafür, Europaabgeordneter zu werden, ist auch nicht, eine Fremdsprache zu beherrschen. Erleichtert vieles, aber es ist immer sein Recht, eben sich auszudrücken in seiner Muttersprache und für den Bürger, wie gesagt, der das mitverfolgen will, auch. Im Schriftlichen wie im Mündlichen.
Nach Ihrer Einschätzung, ist es denn auch leichter für die Redner, sich in ihrer Muttersprache dann auszudrücken, als wenn sie jetzt zum Beispiel, wenn die Verkehrssprache Englisch wäre, sich in Englisch ausdrücken müssten?
Ja, davon bin ich überzeugt. Kann einfach in seiner Muttersprache viel mehr Nuancen rüberbringen. Auch Humor, auch Unterschwelliges, Details und viele Kleinigkeiten kann man einfach besser ausdrücken. Das ist nicht immer allen bewusst. Manchmal, wenn Leute an technischen Themen ständig im Englischen arbeiten, dann fehlt ihnen vielleicht auch mal am deutschen Fachausdruck. Deswegen passiert es auch manchmal, dass dann einiges auf Englisch erfolgt. Aber das wirklich freie Reden, indem man wirklich etwas ausdrücken will und kommunizieren möchte, geht immer besser in der Muttersprache. Davon bin ich überzeugt.
Im Laufe der vielen Jahre, die es die EU nun gibt, sind ja mit den zusätzlichen Ländern immer wieder neue Ansprachen dazugekommen. Wie viele Sprachen waren es eigentlich, als Sie angefangen haben?
Ich habe angefangen, fürs Europäische Parlament zu arbeiten im Jahr 2000. Und das war also noch vor der großen Erweiterung 2004. Damals hatten wir Deutsch, Französisch, ich gucke glatt auf die Liste, 1, 2, 3, 4. 11 Amtssprachen gab es damals noch, 2000, als ich angefangen habe. Und dann kam 2004 die große Erweiterung mit mittel- und osteuropäischen Ländern. Das war eine große Veränderung.
Bei derzeit 24 Amtssprachen sind 552 Kombinationen möglich.
Ja.
Da ja in jede Sprache, also jede Sprache in 23 andere übersetzt werden muss.
Ja.
Das klingt nach unglaublich viel Arbeit.
Ja, es ist natürlich ein großes Sprachengewirr irgendwie, aber wir behalten da immer den Überblick. Und das, unsere Teams müssen natürlich entsprechend zusammengesetzt werden, ist klar. Dass einfach auch alle Sprachen abgedeckt sind und möglichst auch doppelt. Wenn jetzt ich die Allereinzigste wäre, die während einer Sitzung aus dem Griechischen dolmetscht, dann könnte ich ja nicht mal kurz auf Toilette gehen, das geht nicht. Es müssen immer mindestens zwei eine Sprache abdecken.
Und wie viele Dolmetscher arbeiten für die Europäische Union? Wie groß ist Ihr Team?
Ja, also wir haben festangestellte Dolmetscher und Dolmetscherinnen. Das sind etwas über 250, wenn ich mich nicht irre. Und dann aber auch viele, viele freiberuflich tätige Konferenzdolmetscher.
Wie sieht's mit dem Nachwuchs aus?
Unterschiedlich. Für bestimmte Sprachen ist es immer etwas schwieriger, als für andere Nachwuchs zu bekommen. Aber also im Grunde kommen immer viele junge, interessierte Leute nach. Und da muss man sich drum kümmern, aber ich glaube nicht, dass es ein wirkliches Problem ist. Es wird viel Nachwuchspflege betrieben.
Ist die Simultanübersetzung in den Plenumssitzungen die größte Herausforderung Ihrer Arbeit?
Ja, eine sehr große, würde ich sagen, auf jeden Fall, weil das so ein bisschen wirklich so der Sprint ist. Da geht es halt häufig sehr schnell her. Es geht auch häufig um sehr viele Themen, auch in der Tiefe. Und die Redner haben eine begrenzte Zeit, deshalb ist es häufig sehr, sehr schnell und da ist man schon auf Hochleistungstouren.
Europa ist in dieser Woche unser Schwerpunktthema in SWR 2 Tandem. Der zweitkleinste Kontinent mit über 700 Millionen Menschen ist kulturell vielfältig, aber auch sprachlich. Allein in der Europäischen Union gibt es 24 Amtssprachen. Xenia Kommer ist Dolmetscherin im Europaparlament und heute Abend mein Gast in SWR 2 Tandem. Sie machen das, Frau Kommer, ja jetzt nun fast seit 20 Jahren. Wird Dolmetschen im Laufe des Berufslebens einfacher?
Nein, nicht wirklich. Man hat natürlich mehr Erfahrung und kann durch Erfahrung immer auch einiges wettmachen, das ist klar. Aber die Arbeit im Parlament speziell wird eigentlich und ist sehr viel anspruchsvoller geworden, weil das Parlament insbesondere durch den Vertrag von Lissabon viel mehr Befugnisse hinzugewonnen hat und viel mehr Themenbereiche, für die es zuständig ist und an denen es als Gesetzgeber mitarbeitet. Insofern ist es sehr viel anspruchsvoller geworden eigentlich. Mhm.
Das sind ja oftmals komplexe Themen. Also jetzt fällt mir zum Beispiel zuletzt ein, die Reform des Urheberrechts.
Richtig.
Müssen Sie im Thema sein, um gut dolmetschen zu können?
Ja. Ja, da muss man muss sich da wirklich reinarbeiten. Und das ist natürlich bei manchen Themen, jetzt gerade Urheberrechts, wo ja, sehr juristisch ist natürlich und sehr, sehr spezifisch, ganz schön fordernd. In andere denkt man sich schneller rein, aber wir müssen querbeet von der Landwirtschaft bis über juristische Themen, Wirtschaft und Industrie alles abdecken. Muss man sich überall einarbeiten.
Wie bereiten Sie sich denn vor?
Ja, je nachdem, im Normalfall habe ich schon so eine Art Wochenplan, wo ich weiß, an dem und dem Tag bin ich in der Untersitzung. Das heißt, ich weiß, in welchem Ausschuss eventuell für Industrie oder für Fischerei oder für Kultur. Dann kann ich auch im Idealfall sehen, welches die Tagesordnung ist und welche Themen behandelt werden. Das ist der Normalfall und der bessere Fall. Das heißt, ich kann mich ein bisschen vorbereiten, themenmäßig. Ganz häufig wird aber auch in letzter Minute alles umgestellt und dann sitzt man ganz woanders, als man gedacht hatte und dann ist wieder die Erfahrung auf dem Plan, die man hat, mit den Themen natürlich und einfach auch die dolmetsche Erfahrung, dass man sich trotzdem möglichst schnell irgendwo reindenkt, reinarbeitet.
Aber was ist, wenn da was zur Sprache kommt, was Sie nicht verstehen? Was machen Sie da?
Also ehrlich gesagt, dass man irgendwie gar nicht versteht. Das ist wirklich eigentlich ganz selten. Also Wenn es ganz spezifische Themen sind, haben wir ja auch irgendwelche Unterlagen, irgendwelche Anhaltspunkte und man muss eigentlich, das gehört wirklich zum Handwerkszeug des Dolmetschers, in der Lage sein, zumindest inhärente Zusammenhänge zu verstehen. Wenn ich was Medizinisches dolmetsche, dann verstehe ich, ich bin ja kein Mediziner, ich verstehe es nicht so wie ein Mediziner, aber ich kann versuchen, dem inhärent zu folgen und das entsprechend zu vermitteln. Dann mag das, wenn es ganz, ganz technisch ist, vielleicht nicht so klingen wie der Spezialist, aber es ist immer wichtig, dass man die logischen Zusammenhänge erfasst und die Botschaft vermittelt, das Allerwichtigste.
Bekommen Sie denn vorab die Manuskripte?
Manchmal ja, manchmal nein. Manchmal auch in letzter Minute.
Wenn Sie die bekommen, hilft das?
Ja, mir persönlich hilft es sehr. Es gibt Kollegen, die dann, wenn es wirklich in letzter Minute kommt, dann doch lieber freihändig dolmetschen. Ich finde es dann doch eine Hilfe, wenn man den Text auch vor Augen hat. Weil man dann auch mit dem Auge nochmal mitverfolgen kann und vielleicht doch nochmal ganz kurz vorher einen Blick drüber werfen kann, das noch lesen kann. Das hilft mir schon, auf jeden Fall.
Wie wichtig ist es denn, die Redner beim Simultandolmetschen zu sehen?
Relativ wichtig, weil Kommunikation ja nicht nur mit Worten erfolgt, sondern auch über Gesten, Mimik und viele andere nichtverbale Dinge. Und die Sitzungssäle im Parlament sind zum Teil sehr groß und deshalb haben wir mittlerweile auch, Es wird auch ständig nachgerüstet. Bildschirme. Bei uns in den Kabinen, weil die Redner manchmal so weit weg sind oder wir sie auch von hinten sehen, dass wir mit den Bildschirmen wieder ein bisschen näher an sie rankommen und man den Redner, der gerade dran ist, eben auch sieht, man seine Gesten sieht, seinen Ausdruck sieht. Das hilft sehr. Mhm. Auf jeden Fall.
Dolmetschen Sie alles wortwörtlich oder?
Nein. Nein, auf keinen Fall, weil Kommunikation ja eben nicht nur aus Worten besteht. Es ist ja ganz klar, dass immer eine Sinneinheit eigentlich vermittelt werden sollte und sowieso die eine Sprache sich in den Worten und Wörtern nicht der anderen Sprache dann entspricht. Es gibt unterschiedliche Stile, der eine ist ein bisschen näher dran, der andere ist ein bisschen freier, aber es geht nie um einzelne Wörter.
Der eine,
also nicht nur um einzelne Wörter, natürlich kommen die Fachbegriffe rüber, das ist klar.
Was für Reden sind denn besonders schwer zu übersetzen?
Unterschiedlich. Also natürlich ist es schwierig. Sie sagten, vorhin sprachen Sie vom Urheberrecht. Wenn es sehr, sehr technisch und spezifisch wird, ist das natürlich eine große Herausforderung. Da muss man natürlich sehr auf die Begriffe, auf die Wörter und die Bedeutungen achten. Das ist schwierig, wenn es sehr technisch wird, egal in welchem Bereich. Persönlich kriege ich es auch immer ein bisschen... Na, es ist ein bisschen aufregend, wenn es ja feierliche Reden sind, staatstragende Reden. Da ist man dann auch eher mal vielleicht ein bisschen nervös, weil es so feierlich ist und vielleicht gar nicht unbedingt terminologisch so oder sprachlich so schwierig. Am meisten liegen mir persönlich Reden, die mit viel Enthusiasmus und viel Leidenschaft vorgetragen werden. Ach, und noch was uns immer schwerfällt, wenn jemand einfach rasend schnell runterliest, mit Betonung auf Lesen. Gelesen ist Kommunikation nie wirklich Kommunikation, auch für den Zuhörer im Saal, der das nicht über die Verdolmetschung hört, kommt ein gelesener Text nie so gut an wie jemand, der gesprochen wird, der jemanden anspricht. Ein großer Unterschied.
Also da gibt es wirklich Kandidaten, die sich da hinstellen und alles schnell runterlesen?
Das haben wir ganz oft.
Also nehmen die Rednerinnen und Redner gar keine Rücksicht auf Sie?
Ich würde nicht von Rücksicht oder nicht Rücksicht sprechen. Es gibt ja unterschiedliche Prioritäten. Manche wollen einfach was loswerden. Manche sind sich auch nicht unbedingt dessen bewusst, dass es schwierig ist, einen gelesenen Text zu verdolmetschen, der vielleicht auch noch sehr schriftlich verfasst ist. Das ist ja nicht persönlich gegen uns gerichtet, aber es ist ja selbst, wie gesagt, ich denke einfach auch nur in einem einsprachigen Seminar gibt es ja bessere und schlechtere Redner. Und wenn jemand nur liest, ist es sicherlich nicht der aus der Kategorie der Besseren als Kommunikator. Gibt es ja auch unterschiedliche Talente.
Gibt es denn auch Redner, bei denen Sie, wenn Sie sehen, ach Gott, der kommt jetzt gleich ans Pult, der nuschelt oder der hat einen Sprachfehler oder ja. wo Sie schon die
es
Augen
gibt auch
verdrehen?
Natürlich ganz starke Akzente, die schwierig sind oder auch, wenn Leute auch eine Fremdsprache sprechen mit einem sehr starken Akzent, dann mag das auch schwierig sein. Schnelle Redner, das heißt ja häufig auch, die Spanier reden schnell oder so. Wenn jemand schnell, aber frei redet, dann ist das in dem Sinn kein Problem. Aber es hat durchaus hier auch im Parlament Abgeordnete gegeben mit starken Sprachfehlern. Das kann man sich drauf einlassen.
Kann man
so
das
wie
üben?
Jeder Zuhörer auch. Bitte?
Kann man das üben?
Nein, ich glaube, es ist Gewöhnungssache. Ja, insofern doch Übung, ja. Da gewöhnt man sich dran, dass man einfach ein bisschen geduldiger ist und wartet, bis jemand, der vielleicht ein bisschen mehr Probleme hat mit der Formulierung eines Wortes, das rübergebracht hat.
Welche Reden haben Ihnen besonders Spaß gemacht in der jüngsten Vergangenheit?
Besonders Spaß, eigentlich, wie gesagt, das, was mit Leidenschaft vorgetragen wird, wo jemand wirklich drin ist. Gerade letzte Woche in der Plenartagung, das fand ich eigentlich sehr berührend, hatte ich eine Sitzung, zu der Greta Thunberg eingeladen war. Das war auch sehr emotional. Das ist auch so ein Beispiel, wo man auch merkt, das ist etwas sehr Persönliches, etwas sehr Menschliches. Das finde ich eigentlich immer am berührendsten.
Xenia Kommer ist heute Abend mein Gast, Dolmetscherin im Europäischen Parlament, Expertin für europäische Verständigung. Frau Kommer, Ihr Vater ist Deutscher, Ihre Mutter
Richtig.
Ist Griechin.
Genau.
Sie sind 1975 in Lübeck geboren. Welche Rolle hat Europa bei Ihnen zu Hause gespielt? Also mit welchem Verständnis von Europa sind Sie aufgewachsen?
Mit einem selbstverständlichen Verständnis irgendwie. Lustigerweise ist für viele Griechenland und Deutschland so ein offensichtlicher Gegensatz. Es sind natürlich sehr unterschiedliche Länder, aber ja, für mich war das schon immer normal, dass es so unterschiedliche Realitäten gibt. Mein Vater hat außerdem auch schwedische Ursprünge und das ist schon eine ganze Spanne in Europa natürlich. Und in meinem weiteren Leben ist es dann immer, hat sich das natürlich ausgebaut. Also meine Kinder sind super europäisch.
Sind Sie zweisprachig groß geworden?
Ich bin zweisprachig groß geworden, genau, mit Deutsch und Griechisch. Und das sind praktisch beides meine Muttersprachen, aber da ich in Deutschland aufgewachsen zur Schule gegangen bin, ist das natürlich die Sprache, die ich am besten beherrsche.
Insgesamt sprechen Sie 6 Sprachen, Deutsch, Griechisch, Französisch, Englisch, Spanisch und Rumänisch. Welche Sprache war am schwierigsten zu lernen? Deutsch ja nicht.
Ach, ja, am schwierigsten zu lernen, weiß ich gar nicht. Aber ja, also die erste Fremdsprache war das Englische. Mit dem Französischen hatte ich hinterher am intensivsten Kontakt, weil ich das studieren konnte. Das Rumänisch ist meine jüngste Sprache, das jüngste Baby sozusagen. Da muss ich mich eigentlich noch am meisten drum kümmern. Vielleicht könnte man das dann so nennen.
Warum wollten Sie diese Sprachen lernen? Also Englisch, Französisch wahrscheinlich in der Schule.
Ja,
Spanisch kam später hinzu, weil Sie in Spanien gelebt haben.
Ein bisschen vorher. Ich wollte einfach immer Spanisch lernen. Ich hatte an der Uni dann schon mal auch andere Sprachen angefangen, weil irgendwie immer der Spanischkurs voll war. Und dann, als ich anfing 2000 zu arbeiten, habe ich dann auch endlich mit dem Spanischen angefangen. Und dann bin ich nach Spanien gezogen, weil einfach, wie gesagt, mir die Sprache unheimlich gut gefällt.
Und Rumänisch?
Rumänisch dann eigentlich so ein bisschen aus beruflichen Gründen, aber auch sprachlichen. Also ich hatte mir lange schon gedacht, Mensch, wenn ich mal auch eine osteuropäische Sprache lernen würde, dann finde ich Rumänisch eigentlich so super spannend, weil es auch eine romanische Sprache ist. Es ist eine halb romanisch und halb, also halb ist jetzt keine Mengenangabe, aber eben romanisch und slawische Sprache. Und deshalb ganz anders nochmal als Polnisch oder Tschechisch, die einfach slawische Sprachen sind. Ich fand diesen Mix eigentlich sehr, sehr spannend. Und es wurden eben dann mit der Erweiterung um Bulgarien und Rumänien damals 2007 doch auch einige Dolmetscher noch gebraucht, die auch aus diesen Sprachen dolmetschen können. Und das hat gerade gut gepasst.
Also Rumänisch ist dem Französischen ähnlich, wenn es beides eine romanische Sprache ist?
Ja, ja, ja. Also wenn Sie auch einen geschriebenen Text sehen und eventuell eben Französisch können, dann können Sie sehr viele Worte wiedererkennen. Es sind einfach sehr viele im Grunde lateinische Wurzeln.
Fällt es Ihnen leicht, Sprachen zu lernen? Also als Rumänisch jetzt dazu kam zum Beispiel, war das für Sie, ich will jetzt nicht sagen im fortgeschrittenen Alter, aber eben nicht mehr in dem Alter, in dem man noch so leicht fluffig in der Schule lernt. Ja. War das schwerer?
Ach, das würde ich gar nicht so sagen. Es kommt natürlich ein bisschen drauf an, welche Zeit man dem Sprachenerwerb widmen kann. Ich habe das relativ intensiv betrieben. Wir hatten auch eine tolle Gruppe und dann, das befördert das natürlich. Dass es eine romanische Sprache ist, die übrigens auch mehr als ich dachte, griechische Einflüsse hat, hilft natürlich auch, wie wenn es jetzt wirklich was ganz Neues gewesen wäre. Wenn Ungarisch, Türkisch sind ganz andere Sprachfamilien, da ist es sicherlich noch mal ein bisschen schwerer. Aber wenn man sich intensiv reinknien kann und eine gute Dynamik hat, also mir hat das so viel Spaß gemacht, dann gehören Sprachen eben irgendwo auch zu meinem Talent, dann, also schwerfallen würde ich gar nicht sagen, aber es braucht natürlich seine Zeit. Man lernt das nicht von heute auf morgen.
Welche Sprachen reizen Sie denn noch, die Sie mal irgendwann lernen möchten?
Also, ich habe eine Zeit lang Italienisch gelernt, das ich auch eine wunderschöne Sprache finde und ich finde auch die Kultur und die Geschichte des Landes unheimlich vielfältig. Also, da finde ich, hat man auf jeden Fall viele offene Türen, die sich dann auch bieten. Eigentlich würde ich, wenn ich jetzt wirklich noch eine Sprache lernen würde, theoretisch auch gern Türkisch lernen. Ich finde die Sprache wunderschön, ist aber eine zeitlich gesehen große Investition. Und ehrlich gesagt, lerne ich auch noch gern andere Sachen außer Sprachen.
Sie haben in Mainz Germanistik, Romanistik und Komparatistik studiert, sind dann ins Ausland gegangen, erst an die Uni in Dijon, dann in Straßburg. Wann und wie ist der Wunsch entstanden, Dolmetscherin zu werden?
So, nach meinem zweiten Studienjahr, das war also wie gesagt, ein Jahr hatte ich in Mainz in Germanistik, Romanistik und Komparatistik und dann ja ein Jahr in Literatur in Frankreich studiert, da habe ich schon gedacht, gut, Literatur ist das, was mir richtig viel Spaß macht, aber beruflich hatte ich da noch viele Fragezeichen. Dann habe ich gedacht, ich mache doch irgendwas mit Griechisch. Das ist doch sowas, was für mich so wichtig ist. Dann dachte ich, Literatur übersetzen, übersetzen. Und vom Übersetzen bin ich dann irgendwie, als ich mich so umgeschaut und gehört habe an verschiedenen Unis, auf die Idee Dolmetschen gekommen.
Und wie sind Sie zu Ihrer Arbeit im Europäischen Parlament gekommen? War das eine Herzensangelegenheit?
Ja, ein bisschen denke ich schon. Ich habe dann meine letzten beiden Studienjahre, ein Übersetzerjahr und ein Dolmetscherjahr in Straßburg gemacht. Und da ist man ja schon ganz nah dran an Europa. Wir haben häufig auch reinschnuppern können im Parlament, auch im Europarat. Und dann ist es natürlich auch so, dadurch, dass ich damals Französisch, Griechisch, Englisch studierte für den Dolmetscher, war das Profil eigentlich schon sehr EU-Institutionen geeignet. Sie sprachen vorhin von der UNO. In der UNO braucht man kein Griechisch. Da ist Russisch nützlich, Arabisch, Spanisch. Das ist ein ganz anderes Sprachenprofil. Und meins passt ja einfach schon so gut. Und dann ging das schon eigentlich automatisch ein bisschen in die Richtung.
Können Sie sich an Ihre erste Plenumssitzung erinnern, bei der Sie gedolmetscht haben?
Die erste Plenarsitzung, glaube ich, nicht so genau. Meine allererste Sitzung überhaupt, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern.
Wie war das?
Das war beim Statistischen Amt und da ging es um was ganz Technisches. Und da habe ich gedacht, mein Gott, wenn ich das jemand erzähle, dann versteht niemand, was ich hier tue.
Also ist man am Anfang aufgeregt. Ein bisschen überfordert auch?
Ja, aufgeregt irgendwie. Und man hat ja auch Angst, was falsch zu machen. Aber gut, wie in jedem Job eigentlich.
Sie sind verheiratet mit einem Franzosen, der in Spanien aufgewachsen ist. Ja. Sie sind deutsch mit griechischen Wurzeln.
Genau.
Welche Sprache sprechen Ihre beiden Söhne?
Hauptsächlich Französisch und Deutsch. Also unsere Familiensprache ist Französisch und ich spreche aber, wenn ich mit meinen Kindern alleine bin oder mit meinen Kindern hauptsächlich Deutsch, was sie auch ganz gut können. Und ja, der Große lernt jetzt an der Schule auch schon Englisch und in der Grundschule hatten sie beide auch Niederländisch. Und vielleicht kommt irgendwann auch noch was anderes dazu.
Also Sie sind tatsächlich eine europäische Familie.
Ja, absolut.
Welches Bild von Europa, welche europäischen Werte versuchen Sie Ihren Kindern zu vermitteln?
Ich glaube, dass dieses Motto, was man häufig hört, Einheit in Vielfalt, richtig gut ist. Weil für uns ist Europa, wir haben also außer meiner Familie in Deutschland, Griechenland, auch noch die Familie meines Mannes in Spanien, Frankreich und Portugal. Meine kleine Schwester lebt in Dänemark. Also Europa ist so Realität, dass das irgendwie alles eins ist, ist klar. Aber es ist eben auch so reichhaltig, so vielfältig und so unterschiedlich faszinierend. Das ja, kann man irgendwie gar nicht besser beschreiben, glaube ich.
Über die Macht der Sprache im Europäischen Parlament spreche ich heute Abend mit Xenia Kommer. Sie ist Dolmetscherin im Europaparlament seit nunmehr fast 20 Jahren. Frau Kommer, wie hat sich die Arbeit des Europaparlaments in diesen zwei Dekaden verändert?
Sie ist insgesamt anspruchsvoller geworden, vielfältiger an Sprachen, enorm. Die Sprachenanzahl hat sich stark vergrößert und auch eben die Themenvielfalt ist sehr viel größer geworden, weil das Parlament jetzt im Vergleich zu früher einfach für viel mehr Themenbereiche auch als Gesetzgeber zuständig ist.
Früher ging es um die EU-Erweiterung, mittlerweile ja um eine Verkleinerung. Wie nehmen Sie zum Beispiel das Hickhack um den Brexit wahr?
Ja, wir nehmen es wahr, einerseits natürlich wie jeder andere Bürger auch. Und beruflich ja, gibt es natürlich einfach, das ist einfach immer wieder Thema. Für viele auch ein sehr emotionales Thema. Für gerade sehr Europa-überzeugte britische Abgeordneten ist es sehr, sehr schwierig. Aber ja, wir sind weiterhin Sprachvermittler. Also
Sie müssen sachlich bleiben.
Auf jeden Fall.
Ja. Ja, immer. Nun ist auch in anderen EU-Mitgliedstaaten die Tendenz zum Nationalismus größer geworden, hat zugenommen, also zum Rückzug in die eigenen Grenzen, auf das Beharren auf eigene Interessen. Hat sich die Atmosphäre im Europaparlament auch verändert in den vergangenen 20 Jahren, in denen Sie dabei sind?
Also das würde ich jetzt so gar nicht direkt sagen. Natürlich hat sich die politische Zusammensetzung des Parlaments immer mal wieder verändert und wir stehen jetzt vor Wahlen und werden sehen, wie das neue Parlament sich zusammensetzen wird. Für uns als Mitarbeiter und als Dolmetscher ist die Atmosphäre eigentlich eine lebendige Atmosphäre. Ich finde es persönlich faszinierend, in so einem großen Haus und einem politischen Organ arbeiten zu dürfen, in dem außerdem auch diese Sprachenvielfalt so enorm groß ist. Insgesamt ist die Atmosphäre gut.
Aber wie gehen Sie damit um? Also wenn Ihre eigene Meinung, die Sie ja haben, und die der Redner im Dissens steht, wie bleibt man denn da sachlich und distanziert?
Ach, da müssen wir ein bisschen Schauspieler sein, weil es geht ja nicht um mich als Dolmetscher. Wenn ich dolmetsche, dann geht es einfach und alleine nur um das, was der Redner sagt. Und das muss ich auch so rüberbringen. Ich werde niemals übertreiben. Das ist nicht unsere Aufgabe. An der Uni wurde uns immer gesagt, so ein Halbton drunter, wenn jetzt jemand irgendwo ganz überschwänglich etwas sagt, dann werde ich nicht noch doller einen draufsetzen, sondern eher ein ganz, ganz bisschen runter. Aber meine eigene Meinung ist nicht gefragt. Und wenn es einem schwerfällt, dann muss man ein bisschen schauspielern. Es sollte darum gehen, was der Redner vermitteln möchte.
Welche Rede, welche Begebenheit, welche Debatte wird Ihnen in bleibender Erinnerung sein? Was hat Sie im Laufe Ihrer Karriere besonders beeindruckt?
Ach, es gibt viele unheimlich spannende Sitzungen. Das ist das Schöne auch am Parlament, dass man so ja wirklich an der Aktualität drin ist, so unheimlich viele aktuelle Debatten führt. Auch es kommen immer wieder wirklich interessante Gäste. Es geht viel ums Menschliche auch. Interessant für mich persönlich waren auch viele Reisen, die ich habe machen können mit Delegationen des Parlamentes. Ein wirkliches Highlight für mich war einmal mit einer Delegation in Tibet zu sein. Das fand ich wirklich unglaublich spannend, aber auch in andere Länder. Das erweitert auch wirklich enorm den Horizont. Und hier vor Ort sind besonders interessant wirklich auch immer, wenn besondere Gäste kommen, die nicht unbedingt große Staatsmänner oder Frauen sein müssen, sondern einfach, wo es ums Menschliche geht, ums Persönliche.
Zum Beispiel?
Was fällt mir da ein? Ich sprach vorhin von Greta Thunberg, ist ein Beispiel, aber es gibt Menschen, die unter Krieg oder Terror gelitten haben, die hier kommen, um Zeugnis abzulegen. Es gibt, es hat eine Anhörung gegeben mit dem Herren, der zum Beispiel als Whistleblower tätig war für im Rahmen der LuxLeaks. Das ist auch sehr berührend. Menschen, die stark unter Druck sind und dann im Parlament Anhörung bekommen. Viele unterschiedliche Situationen hat es da gegeben, die wirklich berührend sind. Und das wirklich auch das Menschliche, finde ich, da einen großen Wert hat.
Also es sind nicht die großen Politiker, sondern eher die, ich nenne sie mal, normalen Menschen, die den stärksten Eindruck hinterlassen.
Für mich persönlich auf jeden Fall. Natürlich ist es spannend, wenn ein Staatschef kommt. Das ist interessant, wenn der König von einem Land kommt, man ihn sieht, man ihn dolmetschen darf. Aber es ist nicht unbedingt das Berührendste für mich persönlich. Aber das mag jeder Kollege natürlich auch anders empfinden.
Wie ist das für Sie, wenn jetzt Ende Mai das neue Europaparlament gewählt wird? Kennen Sie die jetzigen Parlamentarier ja auch persönlich, dass Ihnen das vielleicht sogar nahe geht, wenn Sie gehen müssen?
Ja, also ganz persönlich kennen ist jetzt vielleicht übertrieben, aber natürlich sieht man viele Abgeordnete schon seit vielen Jahren auf den Gängen, verfolgt ihre Arbeit mit, man sieht sie in den Ausschüssen. Manche hat man auch auf Dienstreisen begleiten können, hat auch schon eben persönlichen Kontakt mal gehabt. Und da findet man es schade, wenn die dann nicht mehr kommen. Aber es kommen neue und das ist eigentlich eher spannend.
Da werden einige Ihnen ja noch nicht bekannte Gesichter dazukommen. Worauf freuen Sie sich nach einer Wahl, wenn ein neues Europaparlament zusammenkommt?
Ja, auf, wie gesagt, das Neue. Es gibt ja neue Redner, neue Inhalte, neue Bewegung, neue Dynamik. Das, also Abwechslung ist für uns eigentlich wirklich das Interessanteste. Und unser Arbeitsort ist eben auch wirklich sehr abwechselnd. Es sind ja im Moment jedenfalls noch 751 Sitze im Europaparlament. Bis man die dann alle auch kennengelernt hat, dauert es auch ein bisschen. Jetzt werden nicht alle neu kommen. Es werden ja auch bekannte Gesichter noch bleiben. Aber ja, also ein bisschen Abwechslung ist ja immer gut.
Also langweilig wird Ihr Job nie?
Nie.
Europa ist Vielfalt, auch sprachlich. Dass sich trotzdem alle verstehen, dafür sorgt Xenia Kommer, die Dolmetscherin im Europaparlament, war heute Abend mein Gast. Vielen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg, Frau Kommer.
Herzlichen Dank.
Redaktion der Sendung hatte Martina Kögel. Ich bin Frau Oppenberg. Machen Sie es gut.